Wir haben am letzten Sonntag ja in dieser Predigtreihe aus der Apostelgeschichte von Mo, Li, Ma geredet. Der Simon wird dann noch mal ein bisschen darauf eingehen, aber es geht heute weiter in der Apostelgeschichte. Und zwar sind heute Verse 4, 32 bis 37 dran und 5, 1 bis 11 im Thema, wie gehen wir um mit unserem Eigentum, wie steht es um unsere Ehrlichkeit. Und dazu lese ich euch aus der Bibel, aus der neuen Genfer Übersetzung, den Bibeltext für die Predigt vor. Die Einheit der Gemeinde, praktische Auswirkungen. Die ganze Schar derer, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen. Alle waren ein Herz und eine Seele. Nicht ein einziger betrachtete irgendetwas von dem, was ihm gehörte, als sein persönliches Eigentum. Vielmehr teilten sie alles miteinander, was sie besaßen. Vollmächtig und kraftvoll bezeugten die Apostel, dass Jesus der auferstandene Herr ist. Und die ganze Gemeinde erlebte Gottes Gnade in reichem Maß. Es gab unter ihnen auch niemanden, der Not leiden musste. Denn wenn die Bedürfnisse es forderten, verkauften diejenigen, die ein Grundstück oder ein Haus besaßen, ihren Besitz und stellten den Erlös der Gemeinde zur Verfügung, indem sie das Geld vor den Aposteln niederlegten. Davon wurden dann jenen das zugeteilt, was sie nötig hatten. Einer von denen, die den Bedürftigen in dieser Weise half, war Josef, ein Levit von Zypern, den die Apostel Barnabas nannten. Barnabas bedeutet der, der anderen ermutigt. Josef verkaufte ein Stück Land, das ihm gehörte, und stellte das Geld, das er dafür bekam, der Gemeinde zur Verfügung, indem er es vor den Aposteln niederlegte. Jetzt kommt es 5. 1 bis 11. Ein Betrugsversuch innerhalb der Gemeinde. Hananias und Sapphira belügen Gott. Auch ein Mann namens Hananias und seine Frau Sapphira verkauften ein Stück Land und Hananias stellte der Gemeinde einen Teil des Erlöses zur Verfügung. Aber mit dem Einverständnis seiner Frau gab er diesen Betrag als Gesamterlös aus, während er in Wirklichkeit einen Teil für sich behielt. Als er das Geld vor den Aposteln niederlegte, sagte Petrus zu ihm: Hananias, warum hast du dein Herz dem Satan geöffnet und dich von ihm dazu verführen lassen, den Heiligen Geist zu belügen? Warum hast du uns verheimlicht, dass du einen Teil vom Erlös deines Grundstücks für dich behalten hast? Niemand hat dich gezwungen, das Land zu verkaufen. Es war ja dein Eigentum. Und nach dem Verkauf stand es dir frei, mit dem Erlös zu machen, was du wolltest. Was hat dich nur dazu gebracht, so zu handeln? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Als Hananias diese Worte hörte, brach er tot zusammen. Es war ein Ende, das bei allen, die davon erfuhren, tiefes Erschrecken auslöste. Einige junge Männer unter den Versammelten traten zu dem Leichnam, wickelten ihn in ein Tuch und trugen ihn hinaus, um ihn zu begraben. Nachdem etwa 3 Stunden vergangen waren, kam die Frau von Hananias. Sie wusste nichts von dem, was geschehen war. Sag mir, fragte Petrus sie, ist das der volle Betrag, den ihr für euer Grundstück bekommen habt? Ja, erwiderte Sapphira, das ist der volle Betrag. Da sagte Petrus zu ihr, warum seid ihr beide übereingekommen, den Geist des Herrn herauszufordern? Hörst du die Schritte vor der Tür? Die Leute, die deinen Mann begraben haben, kommen gerade zurück. Sie werden auch dich hinaustragen. Im selben Augenblick sank Sapphira zu Boden und starb. Und als die Männer hereinkamen, sahen sie ihren Leichnam zu Petrus Füßen liegen. Da trugen sie sie ebenfalls hinaus und begruben sie an der Seite ihres Mannes. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott ergriff die ganze Gemeinde und genauso erging es allen, die von diesem Vorfall erfuhren.
Im Galaterbrief, Kapitel 5, sagt der Paulus zur Gemeinde: Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Bleibt daher standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Was ist Gemeinde? Titel von unserer Serie über die Apostelgeschichte. Gemeinde, das ist heute die Message. Gemeinde ist in Freiheit. Und der Vers, der kurze Vers, zeigt uns, wie umkämpft die Freiheit ist. Und dass es Macht gibt in unserer Welt, wo uns die Freiheit nehmen wo uns wieder zu Sklaven machen wollen. Moli, ma. Das hat der Jürg vorhin erwähnt. Das Codewort, das nur die verstehen, die letzten Sonntag da sind. Moli, ma sind drei von diesen Macht, die uns beherrschen wollen. Moralismus, Liberalismus und Materialismus. Drei Wertesysteme. Und die Wertesysteme, die wollen uns kontrollieren. Die wollen, dass wir so denken und leben, wie sie sich das vorstellen. Die wollen uns unter ihre Fuchtel bringen. Und das ist denen Macht auch egal, ob wir uns äußerlich Christen nennen und ob wir in eine Gemeinde gehen, an einen Ort, wo Gottesdienst gefeiert. Solange wir ticken wie sie, mit unseren Werten und unserer Einstellung zu leben, sind sie ganz zufrieden. Und wir sind nicht das, was gemeint ist. Wir sind nicht frei, sondern wir sind Sklaven von Molima und all den anderen Mächten von unserer Zeit. Und nach wie vor gibt es ganz viele Christen, die den Glauben und das, was Gottesdienst ist und Christi ist, wo das als ein Gefängnis empfinden. Ein Ort mit einem Haufen Gitterstab, mit Gesetzen, die uns einsperren und uns so an den richtigen Ort bringen wollen. Glauben als ein Gefängnis, Christ werden, Christ sein bedeutet dann, dass man sich innerhalb von diesen enge Grenzen muss bewegen, wo der Glaube markiert. Christ werden bedeutet denn, dass ich meine Freiheit außerhalb muss aufgeben und mir muss die Kontrolle von jemand anderem übergeben. Auf der Weite von der Selbstbestimmung wird ich eingesperrt in die Enge von einer Fremdbestimmung von einem Gott, der klare Regeln geschaffen hat, wie denn das Leben auszusehen hat. Aber zur Freiheit hat Christus uns befreit. Und wir schauen heute die Geschichte an von Hananias und der Sapphira. Und die Geschichte, die hilft uns mega gut, das Spannungsfeld zu verstehen zwischen der Freiheit, die eigentlich sein sollte, und all den Regeln, die uns entgegenkommen. Weil auf den ersten Blick, wenn wir die Geschichte lesen, haben wir das Gefühl, die Geschichte, die tut so richtig so all unsere Vorurteile gegenüber dem Christsein bestätigen. Nämlich, es geht um Regeln und Gesetze. Die zwei, Hananias und Sapphira, die brechen eine davon, sie lügen, dürfen wir natürlich nicht. Und dann bekommen sie, Tatsch von oben runter, eins auf die Finger gehauen von einem Gott. Sie bekommen das Gericht Gottes mit aller Härte zu spüren. Tatsch! So läuft das in der Gemeinde. Glaube, Druck und Kontrolle von oben. Aber wenn wir genauer anschauen, auch bei dieser Geschichte von Hananias und der Sapphira, dann merken wir, dass da ein ganz anderer Spirit, eine ganz andere Atmosphäre eigentlich dahinter ist, nämlich die Freiheit von der Gemeinde. Beim Lesen von dieser Geschichte und eben auch der Vorgeschichte, die im Kapitel 4 noch beschrieben ist, das muss dazugenommen werden, weil es in diesem ganzen Paket um unseren Besitz, unser Eigentum geht, um unser Portemonnaie. Wenn man das so anschaut, dann sind mir im Vorbereiten so drei Fragen aufgefallen, wo ich denke, die müssten eigentlich beantwortet sein nach heute Morgen. Die erste Frage ist, wie gehen wir denn jetzt eigentlich mit unserem Eigentum um? Müssen wir denn jetzt auch unsere Häuser verkaufen und unser Auto und alles weggeben? Frage 2. Wie vermeiden wir es, den gleichen Fehler zu machen wie Hananias und Sapphira? Weil, ich meine, wir wollen ja nicht vom Blitz getroffen werden, oder? Und Frage Nummer 3, und das finde ich eigentlich die irgendwie intensivste. Wie kann ein liebender Gott so ein Urteil fällen? Wenn mein Gott der gleiche ist, gestern, heute und morgen, müssen wir dann immer noch damit rechnen, dass wenn ich nicht genug spende, dass ich dann tot umfalle? Sicher nicht. Aber ich meine, das steht da, oder? Was machen wir mit dem? Das muss irgendwie muss das thematisiert und beantwortet sein nach heute Morgen. Drei Fragen. Und die Fragen, so auf den ersten Blick, scheinen nichts mit Freiheit zu tun haben. Aber bei jeder Antwort auf die Fragen werden wir sehen, dass es sehr, sehr dicht mit dem Thema Freiheit verknüpft ist. Frage 1. Wie gehen wir mit unserem Eigentum um? Wenn wir so die ersten Kapitel von der Apostelgeschichte lesen, dann hat man fast das Gefühl, der Kommunismus hat doch recht. Kommunismus bedeutet, niemand besitzt etwas, alles, was man hat, das kommt in einen gemeinsamen Topf und es wird dort von Väterchen Russland oder vom Staat oder von den Verantwortlichen kontrolliert und verteilt, natürlich möglichst fair, sodass am Schluss alle glücklich und zufrieden sind und gleich viel haben. Fertig in Russland ist in dem Text die guten Apostel, denen wird das Geld abgeben und die schauen dann, dass alle zufrieden sind. Wenn wir Jesus anschauen, dann scheint sich das zu bestätigen. Wenn er sagt, man soll keine Schätze auf dieser Erde sammeln, sondern man soll Schätze im Himmel sammeln. Und dem reichen Jüngling, zählt für uns alle, wir sind ja alle reich, weltweit betrachtet, sagt er, verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös den Armen. Und dann kommt unser Text, was heißt im Kapitel 4, Vers 32, nicht ein einziger betrachtete irgendetwas von dem, was ihm gehörte, als sein persönliches Eigentum. Und nicht zuletzt das, was Hananias und Sapphira machen. Man denkt, wenn man den Text liest, dass sie denken, wer Christ wird, der muss sein Zeugs verkaufen und verschenken. Sie denken, sie mühen das, obwohl sie nicht wann. Wo bitte ist da Freiheit? Wenn man etwas muss machen, wo man nicht will. Aber lehrt das der Text und lehrt das die Bibel über unser Eigentum? Dann muss man ganz genau anschauen, was eigentlich der Petrus und Hananias sagt. Kapitel 5, Vers 4, das ist so eine starke Antwort. Da sagt der Petrus, niemand hat dich gezwungen, das Land zu verkaufen. Es war ja dein Eigentum. Und nach dem Verkauf stand es dir frei, mit dem Erlös zu machen, was du wolltest. Das ist die Message von der Gemeinde an Menschen, die etwas besitzen. Oder nochmal der Vers 32, den ich fortgelesen habe. Einfach nochmal der gleiche Vers anders betont. Nicht ein einziger betrachtete irgendetwas von dem, was ihm gehörte, als sein persönliches Eigentum. Also wir merken, dass in dem Text und in dem Besitzverhältnis von der ersten Gemeinde nicht dreht ist von einem Besitzerwechsel. Sondern was den Menschen gehört, gehört ihnen weiterhin und gehört ihnen, auch wenn sie es verkaufen wegen der Gemeinde, immer noch. Und es ist ihnen dann immer noch frei, damit zu machen, was sie wollen. Was wichtig ist, ist das Teilen vom Besitz und nicht das Aufgeben vom Besitz. Aber auch das heisst nicht, dass man muss teilen. Wenn man muss weggeben, was man besitzt, dann ist es kein Besitz mehr. Sondern dann ist es eben irgendetwas, wo eigentlich jemand anderem gehört. Das, was wir merken, wenn wir den Text lesen, ist, dass den Menschen damals das Teilen wichtig geworden ist. Und zwar so wichtig, dass sie es tatsächlich und konsequent und grosszügig machen. Wir lesen in diesem Text also nicht von einer weiteren Regel, die eingeführt wird. Ein weiterer Gitterstab, der eingepflanzt wird in unser Gefängnis, das wir Glauben nennen, sondern es geht um eine Haltung, die uns hier aufgezeigt wird. Was sich ändert in den ersten Kapiteln der Apostelgeschichte, wo Menschen vom Geist Gottes berührt werden, ist die Einstellung zum Besitz, nicht Besitzverhältnis. Alles, was sie haben, gehört immer noch ihnen. Aber das, was sie mit dem vorhaben, wo ihnen gehört, das ändert sich. Und der Text ist nicht ein Lehrbuch, so müssen wir es machen, sondern der Text ist ein gewaltiges Zeugnis vom Wirken vom Geist in unserem Herz. Menschen, die auf einmal mit all dem, was sie haben, eine andere Einstellung haben, eine andere Haltung zu dem Reichtum, den sie haben. Und die Haltung wird sichtbar in dem grosszügigen Verschenken und Teilen, das sie haben. Kurz zusammengefasst, was heisst das für dich und für dein Portemonnaie? Drei Punkte, die wichtig sind. Egal, ob du im Lotto gewinnst oder Geld verdienst beim Arbeiten oder ein Erbe bekommst von deinen Eltern oder ein kleines mageres Sackgeld oder was auch immer. Das, was du hast, gehört dir. Also ausgenommen davon, du bist irgendwie ein Betrüger oder Steuerhinterzieher oder ein Dieb. Das ist natürlich dann nochmal ausklammert. Aber das, was du hast, rechtmässig, das gehört wirklich dir. Erstens. Zweitens, du bist frei, mit dem, was du hast, zu machen, was du willst. Und drittens, das Beste, was du mit dem kannst machen, was du hast, ist das Teilen. Und genau das ist der Knackpunkt. Das ist der Schlüssel. Der letzte Punkt. Nämlich die Frage, glaubst du das wirklich? Glaubst du, dass das Beste ist, was du mit deinem Stutz machen kannst? Das ist nämlich auch die Frage von Hananias und von der Sapphira. Er und seine Frau, die haben das nämlich nicht geglaubt. Die haben gemeint, das ist irgendein Regelspiel, wo man sich an irgendwelche Sachen, irgendeinem Rahmen muss bewegen. Und wir wollen dort mitspielen, weil dort gibt's Erlösung und das ist irgendwie gut und richtig. Und wir wollen mitspielen, aber wir mögen die Regeln nicht, die man hier einhalten muss bei dem Spiel, das man Gemeinde nennt. Wir wollen nicht alles geben. Und weil wir eben nicht wollen, also wir wollen mitspielen, aber wollen uns nicht dran halten, tun wir eben so. Äußerlich und minimalistisch, damit wir mitspielen dürfen bei dieser Gemeinde. Aber das ist eben nicht so. Die Regeln von Gemeinde, die sind nicht so. Es gibt keine Geldregeln in der Gemeinde. Die Gemeinde ist frei. Freiheit ist die Regel. Die Freiheit ist die Regel von der Gemeinde. Wir glauben das nur, wenn wir das erfahren haben, was Evangelium ist. Wenn wir erfahren haben, erfahren meine ich jetzt, erfahren im hebräischen Sinn. Nicht, dass wir etwas wissen, als eine Theorie, die uns gesagt wird, als ein Satz, teilen ist gut. Sondern wenn wir erfahren haben, an unserem Körper, an unserer Seele, an unserem Geist, dass ein Gott alles gegeben hat für uns. Indem er sein Sohn, sein Leben für uns gegeben hat. Indem wir erfahren, in unserem Leben durch das Zeugnis voneinander, durch das andere etwas mit uns teilen und uns etwas von dieser Grosszügigkeit spürbar machen, wo angefangen hat mit einem grossen Gott, der alles für uns gegeben hat, dass wir das spüren und erfahren. Und merken, was das eigentlich ist, wenn wir teilen dürfen, erleben. Wenn wir das erfahren, das, was Evangelium ist, dann teilen wir gerne. dann ändert sich tatsächlich unsere Haltung zu unserem Eigentum, zu unserem Besitz. Und das muss man an dieser Stelle mal sagen, auch über die Gemeinde. Es ist eine Gemeinde von unglaublicher Grosszügigkeit. Was hier verschenkt und investiert und gegeben wird, das ist Evangelium pur. Und wir von der Leitung, wir dürfen ja nicht die ganze Zeit sagen, was eigentlich gegeben wird in dieser Gemeinde. Wie viele Tausende und Abertausende Franken gespendet werden, damit die Gemeinde kann sein, was sie ist. Aber wir wissen das und wir merken, das ist so viel Grosszügigkeit. Und die Grosszügigkeit, die sollen wir und dürfen wir erfahren. Und dann merken, wie einfach plötzlich das Auffalten vom Portemonnaie einfacher wird. Und in eine andere Spirit eingetaucht wird. Das ist gemeint. Eine Gemeinde, die frei ist zum Behalten. Und mit Liebe und Leidenschaft gibt. Und das führt zu der Frage 2. Wie vermeiden wir es, den gleichen Fehler wie der Hananias und Sapphira zu machen? Vor allem denen, wenn wir uns nicht so fühlen wie die, also wenn wir uns gleich fühlen wie die beiden. Wenn wir eigentlich nicht möchten gehen. Wenn uns das eigentlich stinkt, dass wieder ein Spendenaufruf kommt oder man etwas muss geben. Wenn wir nicht geben wollen oder nicht so viel oder vor allem nicht alles. Was machen wir denn, wenn wir mit dem Teilen Mühe haben und das Evangelium uns noch nicht so ganz und vollständig durchdrungen hat? Ich gehöre auch zu denen. Schauen wir zuerst mal an, was denn eigentlich der Fehler war von Hananias und Sapphira. Der Titel von dieser Geschichte, oder? Hananias und Sapphira betrügen Gott, so hast du es gelesen. Lüge, Betrug, Heuchelei, oder? Das ist so das Falsche, was uns entgegenkommt. Aber ich glaube, dass das nur die Oberflächlichkeit ist. Klar, dürfen wir nicht lügen, oder? Lehren wir ja schon unsere Kinder von Anfang an. Steht in den 10 Geboten. Aber erst ziemlich weit unten in den 10 Geboten. Und ich glaube, dass der eigentliche Fehler von Hananias und Sapphira viel weiter oben anzusiedeln ist. Der eigentliche Fehler, der eben zum Lügen und Betrügen geführt hat, das hat ja irgendjemand einen Anfang gehabt, einen Anstoß genommen, dass das ein falsches Bild war von dem, was gemeint ist und wegen dem auch ein falsches Bild von Gott. Und das möchte ich kurz erklären. Das Bild von Gemeinde, von Hananias und Sapphira ist, Gemeinde ist ein Regelsystem, ein System mit Regeln und Sachen, die man einhalten muss und wo man sich einfügen muss, so gut man noch irgendwie kann. Und wenn das Gemeinde ist, dann ist der Herr von der Gemeinde als Volk der, der das ganze Konstrukt kontrolliert und beherrscht. Gott wird zum Gefängniswärter oder zum Sklavenhalter. Zu dem, der aussen rumtigert und schaut, dass sich jeder, der zu seiner Gemeinde gehört, wo er der Herr ist dafür, richtig einhält und keine von diesen Regeln aufbricht oder geschweige denn wagt auszubrechen aus dem Konstrukt, was gemeint ist. Gott als Kontrolleur und als Sklavenhalter. Aber wenn wir 10 Gebote lesen, wie sie eingeleitet werden, dann fängt es an. Wer weiss, wie 10 Gebote anfängt? Noch vor dem ersten Gebot heisst es, dass Gott der ist, wo Israel aus der Sklaverei befreit hat. Also Gott ist Befreier, Gott ist Erlöser. Und wenn jemand kommt und gemeint zu einem Regelwerk macht und wegen dem Gott zu einem Gefängniswärter macht, verdreht er das, was Gott ist, auf eine perverse Art ins pure Gegenteil. Der Befreier aus der Sklaverei wird zum Sklavenhalter, wenn jemand die Gemeinde oder das Bild von der Gemeinde hat als ein Regelwerk. Und es ist das, was der eigentliche Fehler ist von Hananias und Sapphira. Es ist ein Bruch vom zweiten Gebot. Du sollst dir kein Bild machen von Gott. Und da ist ein Bild, das Gegenteil ist, entstanden. Von dem, wer Gott eigentlich ist. Und das geht nicht. Es gibt wenig, wo uns so verletzt, wie wenn ich von irgendjemandem als Egoist oder als ein böser Mensch dargestellt werde. Ich mache etwas Gutes und ernte davon, dass irgendjemand mich ganz, ganz falsch beurteilt. Ich bin doch nicht so, denke ich dann. Und das macht weh. Und das ist so falsch, wenn man als das gesehen wird. Und es ist das, was nicht stehen gelassen werden darf. Ich glaube, nur in diesem Zusammenhang können wir die Strenge von diesem Urteil verstehen, wo Gott da trifft. Das Tragische an dieser Geschichte, das Tragische am Hananias und der Sapphira ist, dass sie tatsächlich Gefangene sind. Aber es ist nicht Gott, der sie einsperrt. Sondern die beiden, die sind schon vorher als Gefangene gekommen. Und zwar sind das Menschen gewesen, die in ihren Ängsten eingesperrt sind. Wir wissen nicht genau, was die grösste Angst von ihnen war. Ist es ihre Angst gewesen um ihren Ruf, um ihre Anerkennung in dieser Gemeinschaft, ihre soziale Stellung, dass sie gedacht haben, wenn wir jetzt nicht auch alles geben, dann schauen uns die Leute schräg an und denken vielleicht anders oder schlechter von uns. Und wegen dem müssen wir schauen, dass das möglichst aufrechterhalten wird. Vielleicht haben sie Angst gehabt um ihre finanzielle Sicherheit und ihre Zukunft. Wenn ich jetzt mein Sparkonto leer mache, was mache ich in 20 Jahren, wenn ich ins Pensionsalter komme mit 65? Na gut, also so haben sie wahrscheinlich noch nicht gedacht damals. Aber Sorgen um die Zukunft hat es sicher schon gegeben. Nicht nur bei uns. Und das Schrägste vielleicht haben die beiden sogar Angst gehabt um ihre Freiheit. Das heisst, die beiden sind eingesperrt gewesen aus ihrer Angst, ihre Freiheit zu verlieren. Voll widersprüchlich, oder? Sie wollten frei bleiben, zu machen mit ihrem Geld und ihrem Leben, das sie wollen. Und das hat ihnen so Angst gemacht, dass sie eingesperrt sind. In irgendwelchen Regeln und irgendwelchen Ängsten. Und so sind sie in die Gemeinde gekommen, die beiden. Mit ihrem Rahmen von der Angst, mit ihrem persönlichen Gefängnis. Und irgendwie haben sie gedacht, es ist ja logisch, dass man mit dem weiterlebt. Nur, dass jetzt Gott da ist, wo das Ganze kontrolliert. Aber gemeint ist nicht das. Gemeint ist eben genau Ausbruch aus dem Gefängnis und aus diesen Ängsten. Gemeint ist der Ort der Freiheit, wo mir alles geschenkt ist und von alles mir gehört und ich frei bin, zu machen, was ich möchte. Und wo ich lerne, dass die Regeln und Gebote, auch die Sachen, die die Bibel über Geld sagt, dass das Instrument sind vom Sagen, das ich brauchen kann, um zu lieben. Was die Bibel über Geld sagt, gibt mir ein Mittel in die Hand, wie ich lieben kann. Und nicht, wie ich leben muss. Und das entdecken wir nur, wenn wir frei sind. Wie vermeiden wir, den gleichen Fehler zu machen, wie Hananias und Sapphira? Du machst das, indem du deine Freiheit lebst, die du hast, als Teil der Gemeinde von Gott. Und eben nicht, indem du die Geschichte liest von Hananias und Sapphira und vor dem strengen Gott Angst bekommt, wo hart wird eingreifen, wenn man sich nicht an Spielregeln haltet und wegen dem sich einfügt ins Regelwerk und in dieser Box von der Angst weiterlebt. Nicht dann vermeidest du den gleichen Fehler, sondern dann machst du den gleichen Fehler wie die beiden. Also, das ist die Herausforderung von heute Morgen. Steig aus. Steig aus deiner Angst aus. Was macht dir Angst? Wenn du an dein Bankkonto denkst, an dein Eigentum, das, was du besitzt, warum fällt es dir schwer zu teilen? Was ist es? Was für Angst stehen dort dahinter? Und wenn Paulus sagt, zur Freiheit hat Christus uns befreit, dann komm mit deinen Ängsten zu Jesus. Noch beim Gebetsteam, geht an und sagt, ich möchte die Angst loswerden. Ich möchte nicht mehr, dass mein Alltag und mein Umgang mit meinem Geld oder was auch immer praktisch von dieser Angst. Und geht und gebt die Angst ab. Und lasst euch das ersetzen. Lasst euch das einsprechen in eures Leben, dass statt dieser Angst kann Mut reinkommen kann. Und kann Freiheit reinkommen kann. Und kann Freude reinkommen kann. Die Ängste sind nicht das, was gemeint ist. Gemeint ist der Ausbruch aus diesen Ängsten. Und wer von euch Ängste mit umdreht, die müssen nicht sein. Oder ihr kommt hier hin, manchmal am Sonntag, vielleicht jeden Sonntag, und oft, wenn ihr hier hinkommt, dann hören ihr von Geldsorgen und finanziellen Nöten, oder? Genau gleich wie Hananias und Sapphira. Die Atmosphäre ist genau gleich, oder? Leute, die bedürftig sind, Gemeinde, die Geld braucht, damit sie machen kann, was sie soll, oder? Vor ein paar Wochen, der Thomas Danzer, unser Präsident, der wieder zu einer Sonderspende aufgerufen hat, weil Gemeinde Geld braucht. Das ist so super aktuell, genau gleich wie damals, oder? Hat sich eigentlich überhaupt nicht geändert. Geld, das ist ein uraltes Thema. Super aktuell. Und das ist auch so notwendig. Man muss das Geld thematisieren. Man muss davon reden. Man muss das zeigen. Aber die Frage ist, wie hörst du das, was über Geld gesagt wird? Und ich möchte dich herausfordern, das nicht so zu hören, wie Hananias und Sapphira das gehört haben. Die gehört haben, wieder Regeln, Spielregeln von Gemeinde, die ich einhalten muss. Ich will doch gar nicht. So hat Hananias das gehört. Hör das wie ein Mensch, der in Freiheit ist. Und das bedeutet, als ein Mensch, der nichts muss und der alles darf und der Teile als einen Schatz entdeckt hat, weil er selber das Evangelium erlebt hat. Hör es so, nur so. Sonst bist du im falschen Film. Sonst bist du nicht Teil von dem, was gemeint ist. Der Ort der Freiheit. Und wenn du so lebst und auch so mit deinem Geld umgehst, dann ehrst du Gott. Dann machst du Gott zu dem, wo er wirklich ist. Zu unserem Befreier, zu unserem Erlöser, zu dem, wo uns aus unseren Knörz und Sücht und Sorge befreit hat. So müssen wir den Vers 11 verstehen, wo der Text abschließt. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott ergriff die ganze Gemeinde. Und genauso erging es allen, die von diesem Vorfall erfuhren. Ehrfurcht, das ist nicht Panik. Ah, jetzt muss ich aber mega aufpassen, dass mir nicht das Gleiche passiert. Ehrfurcht ist Staunen über einen Gott, der grösser ist und der in seiner Gerechtigkeit auch ein Stück weit unbegreifbar ist. Und das, die Unbegriffbarkeit, die führt uns zu der dritten Frage. Das ist die Frage, wie kann ein liebender Gott so ein brutales Urteil fällen? Das ist immerhin eine Geschichte vom Neuen Testament, oder? Also im Alten Testament hätte man irgendwie können, okay, dort hätte das noch Platz gehabt, oder? Aber ich meine, zur Zeit von Jesus passiert das. In der Gemeinde, die praktisch vom Heiligen Geist, oder? Zack, zwei Menschen, die von Gott zu Tod hingerichtet werden, sofort. Schon noch heftig, oder? Ich habe mal eine Geschichte gehört von einer Gemeinde in Amerika, wo sie erlebt haben, dass sich ein Mann in dieser Gemeinde genauso verhalten hat wie der Hananias. Und dann mit einem Autounfall tödlich verunglückt gewesen. Und nach der Berichterstattung von dieser Geschichte ist das genau so passiert, dass Gott dort das Gleiche gemacht hat. Der Hananias, also der Mann, wie der Hananias einfach ins Gericht gebracht hat, weil er Gott betrogen hat. Ich meine, wenn so etwas passiert, ist das wirklich Gott? Also ich meine, haben die das richtig interpretiert, was dort passiert ist? Müssen wir also auch mit dieser Art von Gerechtigkeit und Gericht rechnen? Mühen wir das jetzt noch? Macht das Gott wirklich? Sollen wir abstimmen? Ist das Gott gewesen? Ich habe keine Ahnung. Und ich bin auch mega froh, dass ich das nicht muss beurteilen. Und ich habe auch zum Ziel, das im Verlauf von meiner kurzen Erdenkarriere nie zu machen. Ein Urteil darüber zu fällen, ob das jetzt Gott war oder nicht. Das ist nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist eine andere und meine Aufgabe ist messerscharf und eindeutig klar. Meine Aufgabe ist, ich lasse Gott seine Freiheit. Wenn Gott mir Freiheit gibt, dann lasse ich sie ihm auch. Ich schreibe ihm nicht vor, was er zu tun und was er zu lassen hat. Wie er die Welt zu regieren hat und zu begleiten hat. Ich stecke ihn nicht ins Gefängnis, so wie er mich nicht ins Gefängnis steckt. Und wenn so etwas passiert, so ein Gericht, und wenn es denn tatsächlich Gott war, der das gemacht hat, was ich nie wird wissen und nie möchte beurteilen. Aber wenn es war, dann halte ich daran fest, dass Gott gut ist. In all dem, was er macht. Wir haben das vorhin gesungen in diesem Lied. Gott ist gut und was er macht, ist gut. Habe ich es richtig zitiert? Irgendwie so. Genau. Wenn ich es jetzt singen könnte, dann... Du bist gut und was du... Und du tust gut, genau. Wenn ich an den Zusammenhang glaube, wenn ich wirklich im Vertrauen unterwegs bin, Gott ist gut, in seinem Wesen, in seiner Person, bis ins Innerste drin, dann kann ich auch damit leben oder kann das auch stehen lassen, dass wohl denn die einzelne Handlung, die er macht, auch gut ist gewesen. Gott hat einen Haufen brutale Sachen gemacht. Er hat Jesus ans Kreuz genagelt. Ich habe es jetzt ein bisschen sehr offensiv gesagt. Wir können es vielleicht auch milder formulieren. Gott hat das zugelassen. Aber wenn wir schauen, was am Kreuz passiert ist, dann merken wir, dass Jesus seinem Vater gegenüber sehr aggressive Haltung einnimmt. Jesus sieht den Vater sehr beteiligt in dem, was da passiert am Kreuz. Er hängt dort und eins der letzten Sachen, die er noch sagt, ist: Warum hast du mich verlassen? Also Gott ist aktiv in dem Übel, in dem Bösen drin, was mit dem Jesus am Kreuz passiert. Und das, was dort passiert ist, dort am Kreuz, das ist viel brutaler, viel grausamer als der Tod von Hananias und von der Sapphira. Das ist für die Jünger ist das unerträglich gewesen, unerklärbar, dass Gott so etwas zulassen kann oder so etwas machen kann, egal wie man das formulieren. Das ist ja letztlich das Gleiche. Es geht um die Art von der Beteiligung von Gott an dem Bösen, was passiert. Sie, die Jünger, hätten Gott das niemals machen lassen. Sie hätten Gott nie die Freiheit gegeben, so zu handeln, wie er gehandelt hat in dieser Situation. Und trotzdem feiern wir heute am Morgen miteinander genau das grausame Ereignis. Wir feiern das Abendmahl, wir feiern mit unglaublicher Bewunderung und Wertschätzung der Tod von Jesus am Kreuz. Spinnen wir eigentlich, wenn wir so etwas machen? Wir spinnen eben nicht. Wir haben gelernt, es ist gut, dass das passiert ist. Und es ist gut, dass Gott frei und souverän ist und sich nicht einsperren lassen von unserem so begrenzten und kleinen Denken. Sonst wäre das Gute, was die Erlösung für die ganze Welt gebracht hat, nie passiert. Durch den Tod von Jesus ist das Leben zu uns gekommen. Durch den Tod von Hananias und der Sapphira dürfen wir dann auch glauben, dass Gutes passiert ist. Keine Ahnung wie, aber ich glaube das. Und ich glaube, wir dürfen auch auf unsere Schicksalsschläge und unser Leiden irgendwie drauf schauen und vertrauen irgendwie, wenn Gott gut ist, dann braucht er das, um etwas Gewaltiges zu machen. Vielleicht nicht gerade unmittelbar mit uns, aber mit der Welt als Ganzes.